Willkommen bei den Kaffeehausgesprächen. Was die Mitte bewegt. Hier sprechen Meret und Christoph mit den Gästen des Kaffeehauses.
Herzlich willkommen. Meret und ich haben uns heute Morgen wieder getroffen in Basel im Unternehmen Mitte. Es ist ein wolkiger Tag. Ja, das Kaffeehaus ist moderat gefüllt und wir haben unsere erste Gästin gefunden am heutigen Tag. Du darfst dich einmal vorstellen, wer du so bist, aber wie du willst, mit Namen oder ohne Namen, und was dich hier nach Basel bringt und was dich ja heute im Unternehmen Mitte, ins Unternehmen Mitte gebracht hat.
Ja, hallo, danke, dass ich hier mitmachen kann. Ich bin relativ neu in Basel. Ich bin vor kurzem erst hergezogen aus Deutschland und habe hier meine erste Stelle angefangen. Und in die Mitte komme ich gern, weil das kannte ich schon vorher und ich mag es, dass hier kann man einfach immer hin, es ist immer Platz, weil es ist groß und es sind unterschiedliche Leute hier. Ich mag irgendwie die Stimmung und ich komme gern zum Lesen meistens.
Genau, wir haben dich unten unterbrochen beim Lesen. Kannst du kurz beschreiben, was du gerade liest?
Ich lese den Briefwechsel von Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Ich habe das geschenkt bekommen und dachte, ich schaue da mal rein.
Und gefällt es bisher?
Ja, ich habe wirklich gerade erst angefangen. Ich bin noch nicht weit, aber ich finde es gut, ja.
Das Thema dieser Podcast ist herauszufinden, was Menschen so beschäftigt. Jetzt im Moment die Menschen im Unternehmen Mitte, die Gäste hier. Deshalb die Frage an dich, was beschäftigt dich im Moment?
Also ich muss ehrlich sagen, vor allem beschäftigt mich meine Arbeit und Arbeitssituation, weil ich jetzt neu gerade angefangen habe und vor allem das. Ansonsten hat mich in den letzten Tagen und Wochen sehr das Erdbeben beschäftigt, vor allem weil ich das auch in Basel viel mitbekommen habe. Es waren überall die Stände. Ich wohne in Kleinbasel und da war das omnipräsent. Überall hat man das gesehen und ich wurde auch oft angesprochen von Leuten. Das hat mich schon beschäftigt. Und heute beschäftigen mich die Anschläge in Hanau.
Ich finde das noch spannend wegen der Erdbeben. Du hast gesagt, du bist jetzt neu nach Basel gezogen. Ist dir bekannt, dass Basel auch eigentlich ein Erdbebengebiet ist und direkt auf einer tektonischen Plattengrenze und eigentlich immer wieder zu erwarten ist, dass in der nächsten Zeitspanne ein großes Erdbeben auftreten wird mit der Industrie und all dem?
Gar nicht, nee, das wusste ich nicht.
Das müssen wir mal in so einen Basel-Reiseführer reinschreiben.
Also ich habe noch keine Reiseführer von Basel gelesen, aber tatsächlich, das ist interessant, weil das war mir jetzt gar nicht so bewusst. Das hat sich irgendwie sehr weit weg angefühlt.
Das ist ja wirklich ein tragisches Erlebnis. Es ist ja aber auch spannend, dass du jetzt auch Hanau erwähnst, weil die Frage eigentlich, wie hängen diese Regionen, Syrien, Türkei, auch mit der Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen, die aus der Region kommen, was ja dann in der Hanau-Frage, also sind das Themen, die dich beschäftigen?
Auf jeden Fall, ja. Ich kenne eben auch einige Leute, die Familie dort haben oder die das noch näher betroffen hat als mich sozusagen. Von daher, ja, war das.
Und du bist jetzt im medizinischen Bereich tätig. Hast du den Impuls gehabt, zu sagen, okay, jetzt muss ich da hin oder so? Also kann man sich ja vorstellen irgendwie.
Ja, also interessant. Ich bin noch in Kontakt mit Leuten aus Berlin, die da auch Aktionen organisiert haben und so. Es hat jetzt einfach, dadurch, dass ich neu diese Stelle angefangen habe, war es für mich gerade einfach nicht so realisierbar, weil das allein zeitlich gar nicht möglich gewesen wäre für mich. Aber ich habe das verfolgt, was andere gemacht haben. Und wäre ich jetzt an einem anderen Punkt, hätte ich mir das auch vorstellen können. Aber es ging nicht gerade für mich.
Und was beschäftigt dich so? Also wenn du diese Bilder siehst von diesem unfassbaren Leid, also was löst das in dir aus oder?
Ich habe mir gar nicht so viel, ehrlich gesagt, die Bilder von dem Leid angeschaut, weil das zieht mich sehr runter. Und ich habe mehr mich auf die Sachen konzentriert, wo Leute irgendwas gemacht haben, dafür irgendwelche Aktionen gestartet haben, dahin gegangen sind oder Spenden gesammelt haben, weil das motiviert mich irgendwie mehr. Ich finde das schön zu sehen, wenn Leute betroffen davon sind und diese ganzen, ja, man hat die ganzen Videos, man hat schon mitgekriegt, aber ich habe versucht, mir da nicht alles davon anzuschauen, weil das, ja, das macht mich wirklich traurig dann.
Bist du in deiner Arbeit durch deine Arbeit nicht mehr mit auch Tod oder auch Verletzung dieser Art von Bildern konfrontiert und auf eine Art abgehärtet, oder ist es eine falsche Vorstellung?
Doch, sicher. In dem Ausmaß natürlich ist das für jeden nochmal eine Nummer größer. Und ich muss auch sagen, ich bin noch nicht so lange in dem Beruf und ich finde das auch da immer noch jedes Mal schlimm. Also das ist nicht so, dass mir das... Also man härtet ein bisschen ab, aber ich glaube nie ganz und ich hoffe auch nie ganz.
Aber setzt man sich vielleicht mehr mit dem auseinander, mit dieser Sterblichkeit, auch der Verletzbarkeit, auch der Körperlichkeit von einem selbst, vielleicht mehr als andere?
Weiß ich nicht, nicht unbedingt. Also ich bin auch nicht in der Medizin, sondern ich bin in der Psychiatrie, wo jetzt, wo nicht ganz so viele Leute vielleicht sterben als in anderen Fachrichtungen. Nee, das würde ich so nicht unbedingt sagen.
Aber würdest du jetzt auch die Nachbearbeitung dieser Erdbeben als einen Ort für dich oder Menschen mit jetzt einer psychiatrischen Ausbildung sehen?
Ja, definitiv, ja. Klar. Also so Dinge wie Angst, PTBS und diese Dinge, da haben wir häufig Leute, die Ähnliches durchgemacht haben. Also das passt schon, ja.
Nochmal zurück zu Hanau, der Terroranschlag, der sich gejährt hat jetzt. Du bist jetzt aus Deutschland gerade hierher gezogen. Wie schätzt du das ein für dich, diese ja auch rassistischen Strukturen in unserer Gesellschaft und die Hetze auch gegen Menschen aus anderen Ländern, die ja dann solche Taten auch bedingen.
Dass ich das schlimm finde, ist keine Frage. Ich finde vor allem im Moment schön zu sehen, wie viele Leute sich daran jetzt erinnern und was für eine Welle von Aktionen und Erinnerungen, Gedenkveranstaltungen, alles, das fand ich super schön zu sehen. Auch wie breit und wie unterschiedliche Leute das doch noch so präsent haben. Und ich war auch erstaunt, dass es auch hier über die Grenze hinweg ein wichtiges Thema zu sein scheint. Ich dachte, dass es vielleicht außerhalb von Deutschland schon eigentlich vergessen ist, aber ich habe hier auch viel dazu gehört und gesehen, deswegen das fand ich vor allem schön zu sehen.
Das sind ja zwei sehr schwere Themen, die wir mit dir besprochen haben. Hast du auch irgendwas, was dir Hoffnung gibt? Oder, also du hast gerade gesagt, dass sich viele Menschen darum kümmern, aber gibt es irgendwie auch Sachen, die dich positiv stimmen?
Also wie gesagt, das gibt mir Hoffnung, das, was da passiert, weil das sind schlimme Dinge und die Reaktionen, die ich sehe, geben mir extrem viel Hoffnung, ja. Also,
Cool. Wir haben noch eine letzte Frage für dich. Die kriegt jede Person hier gestellt. Du darfst dir einmal vorstellen, dass du 10 Millionen Schweizer Franken auf deinem Konto hättest. Was würdest du damit tun?
Oh je. Naja gut, angesichts der, was wir jetzt schon geredet haben, würde ich sicher dort versuchen zu unterstützen. Aber ich würde sicher auch selber investieren in viele Fahrten zurück nach Deutschland. Das fehlt mir ehrlich gesagt gerade ein bisschen. Dadurch, dass ich hier neu bin, vermisse ich ein bisschen meine Heimat und meine Freunde dort. Und ich würde bestimmt ganz viele verlängerte Wochenenden immer hin und her fahren, was gar nicht so günstig ist.
Cool.
Vielen lieben Dank.
Vielen, vielen Dank.
Sehr gern.
So, wir haben unseren nächsten Gast gefunden. Wir haben dich unten gestört beim Lernen, wenn ich das richtig verstanden habe. Magst du dich ganz kurz vorstellen?
Genau, ich bin der Luc, bin 25, komme aus Basel. Eigentlich studiere ich Medizin und ja, hatte gerade so eine Stunde Zeit gehabt und bin deshalb da gewesen. Dann haben sie mich hier angebracht.
Das Konzept von diesem Podcast ist, dass wir Menschen fragen, was sie so beschäftigt. Und darum haben wir auch gerade mit dieser Frage angefangen. Was beschäftigt dich, Luke?
Eine riesige Frage. Bei mir beschäftigt eigentlich ganz viele Sachen immer gleichzeitig. Also es ist immer schwierig, etwas auszuwählen. Aber ich sage jetzt mal ganz pragmatisch, was mich heute beschäftigt. Eben, ich wollte noch etwas fertig anschauen für das Studium. Und nachher haben wir dann ein Konzert im Stadtcasino. Und das war gerade so heute das, was mich beschäftigt.
Was für ein Konzert?
Wir haben ein Chorkonzert mit einem Dirigenten und Komponist aus Amerika. Eric Whitaker heisst er.
Genau. Wow, okay.
Ja, das ist eine tolle Gelegenheit.
Und das ist neben dem Studium möglich. Medizin ist streng, wenn man das richtig mitbekommt.
Das stimmt, ja genau. Aber ich würde sagen, es ist auch ein grosses Vorurteil. Ich glaube, jedes Studium ist so streng, wie es denn für die Person gerade ist oder wie man sich selber einrichtet. Das ist immer so ein bisschen eine Frage. Aber man hat sehr gute Zeit eigentlich nebendran, noch etwas zu machen. Also ich glaube, man muss es einfach auch priorisieren. Also es ist mir selber mega wichtig und ich finde, es gibt mir mega gute Ausgleich. Genau, ich würde es nicht missen.
Sorry, du bist noch im Studium, aber gibt es schon eine Richtung, die dich interessiert in der Medizin?
Ich finde es sehr viel spannend, aber ich habe schon ein bisschen meine Nische und das ist etwas mit dem Hirn. Also richtig Neurologie und Psychiatrie, am liebsten Doppelfacharzt. Genau.
Und warum?
Weil ich das, also das Interdisziplinäre und das Translationale mega spannend finde von diesen Fachgebieten. Mhm. Also alles, was im Bereich Neuropsychiatrie ist, also Erkrankungen, die eigentlich so eine biologische Grundlage haben, aber auch Auswirkungen auf das Verhalten oder die Psyche von Menschen haben und umgekehrt. Mhm. Genau, das finde ich eine mega spannende Facette.
Ist ja auch was sehr Modernes, oder? Was sehr Aktuelles.
En vogue.
Ja. Und wie schätzt du es ein? Jetzt gab es ja auch in den letzten Jahren ja mit Covid und so weiter auch mit den, also auch mit den Maßnahmen gegen Covid kam, Leute waren viel in ihren eigenen Wohnungen isoliert. Das hat ja auch pathologische Auswirkungen auf Psyche teilweise. Ist das, hat es das nochmal aktualisiert für dich, solche aktuellen Phänomene?
Oder? Es zeigt einfach nochmals die Relevanz, sich überhaupt mit dem zu beschäftigen. Und ich denke, es hat einfach bestehende Probleme nochmal aggraviert. Und also systemisch gesehen, finde ich, hat sich nicht viel geändert, sondern es ist eigentlich alles gleich geblieben. Es wäre einfach noch klarer und deutlicher geworden, sodass auch medial gut abgedeckt wurde. Aber es sind eigentlich alles alte Probleme, die wir schon kennen. Ja.
Aber würdest du sagen, es nimmt zu, die Krankheitsverläufe, oder dass mehr Menschen jetzt auch eine psychische Beschwerde haben? Man hört das jetzt immer so, Schlagzeilen irgendwo, Handykonsum bei Jugendlichen, Ballerspiel, die Sachen. Wie schaust du zu dem als Fachperson?
Spannende Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich kompetent bin, das zu beantworten. So was mir bekannt ist, ist natürlich schon, dass Zahlen zum Beispiel von den Eintrittsgesuchen oder für Kinder und Jugendliche in der Psychiatrie oder wo psychologische Hilfe suchen, natürlich mega zugenommen hat. Also das sind Zahlen im 30%-Bereich, die zugenommen haben, wirklich zu den vorherigen Jahren und so. Das ist natürlich eigentlich eine klare Zunahme. Da gibt es andere Tendenzen, eben, es gibt Gegenbewegungen, wo natürlich den Handykonsum natürlich ganz anders gestalten, aber dann haben wir natürlich TikTok, wo zum Beispiel unser Verhalten nochmal massiv ändern und so weiter. Also,
Hast du TikTok?
Ich habe TikTok, tatsächlich.
Und machtsabhängig?
Ja, ist natürlich genauso designt. Es hilft natürlich, wenn man weiß, was Tricks dabei sind.
Was sind Tricks? Auf was müssen wir uns da achten?
Oh, jetzt. Naja, das Ding ist quasi, dass es keine inhärenten Stoppmoment gibt, also es ist quasi ein Algorithmus, der endlos funktioniert und das ist auch genau der Appeal. Also für unser Hirn ist natürlich alles Neue, extrem spannend. Dann Kürze ist extrem toll für unser Hirn, das sind alles so maximal 10 Sekunden
Eindrücksachen. Maximal, also gibt es da beim Hirn irgendwie über 30 Sekunden, die dann die Aufmerksamkeit so wieder ab?
Ja, genau, es gibt Untersuchungen, also das hängt sehr stark vom Kontext und von den Voraussetzungen der Personen ab. Es muss nicht immer so kurz sein, die Aufmerksamkeitsspanne ist ja auch, es gibt nicht nur eine Art von Aufmerksamkeit, das ist sehr breit. Es gibt natürlich bestimmte Arten von Fokus und so weiter, wo sehr schnell abnehmen können.
Genau. Also ich spreche hier absolut als Laie, aber was man so hört, ist ja auch, dass so diese Algorithmen so designt sind, dass sich unser Gehirn, also evolutionsbiologisch, dagegen gar nicht wehren kann. Also dass wir unser Gehirn eigentlich gar keine Mittel hat, sich gegen diesen Algorithmus zu wehren. Also das ist einfach und stimmt, meilenweit voraus ist. Ja.
Absolut, da sind wir ganz ausgeliefert, unserer Biologie, also ja, unserer Funktionsweise eigentlich, genau. Ja. Und ich glaube, das ist halt einfach auch das, was aufgekommen ist in den, ich meine, die 80er Jahre oder so, ist das halt natürlich auch das Marketing, sich neurowissenschaftliche Erkenntnisse angeschaut hat, um genau das können, anzapfen und angehen und mit vollem Erfolg.
Und wird man da nicht, muss man da nicht als angehender Mediziner auch zum Beispiel antikapitalistisch sein?
Ich? Danke, ja. Ja, okay. Doch. Also wenn man gesund, also wenn man aus Gesundheit wie Kapital schlägt, wie die meisten Gesundheitssysteme eigentlich funktionieren im Westen, das finde ich an sich problematisch. Also da würde ich natürlich dann einfach ethische Fragen stellen. Wo ich einfach denke, die kann man nicht anders auflösen, als dass man zumindest Kapitalismus kritisch muss anschauen. Jetzt das ganz genau auseinandernehmen jetzt mit Kapital an sich oder der sportkapitalen Version, die wir heute so erleben, das ist vielleicht sehr kompliziert. Aber einfach quasi die Interessen, die nicht so förderlich sind für das menschliche Wohlergehen im Moment, das sehen wir ganz klar. Also systemkritisch sollte man drauf sein. Ja.
Vielleicht mit Regulatorien könnten wir auch mal anfangen. So Beschränkungen, also dass man gewisse Altersbeschränkungen auch einführen würde.
Kann man immer machen. Ich glaube, das ist immer eine Möglichkeit, über Gesetzgebung, also über Policies quasi etwas zu erwirken. Ich glaube, am langfristigsten, also das Einzige, was mir jetzt in meinen 25 Jahren irgendwie geblieben ist, ist einfach, dass man die Bildung etwas ändert. Also dass man Medienkompetenz beibringt. Nicht im Sinn von, dass sie die Geräte bedienen können oder so. Das ist absolut nicht nötig. Das können die Kinder von heute und morgen sehr gut. Sondern einfach die Auswirkungen auf die eigene Psyche und wie man quasi so eine Art Psychohygiene oder auch eine Lebensweise führen mit diesen Technologien, vor allem auch, wenn sie sich noch wandeln. Also quasi die Kompetenz mitbringen, sich selber auch zu schützen.
Aber es ist eigentlich noch spannend, weil die Generation, also die älteren Generationen, die jetzt in der Verantwortung wären, solche Konzepte zu arbeiten, sind ja selber komplett überfordert und wissen ja eigentlich gar nicht, was abgeht. Also vielleicht müsste man da... Also ich habe so eine lustige Fotoserie, die angefangen, die hat zwar nur bisher 4 Bilder, aber das ist immer, wenn ich irgendwo bin, mit älteren Menschen, so Ü60, die alle am Handy sind, weil es immer das Klischee ist, so irgendwie die Jungen, die sind die ganze Zeit am Handy. Und was ich erlebe ist, die ältere Generation, die jetzt so ihre Smartphones hat, die sind nur am Handy die ganze Zeit. Also sie sind eigentlich noch mal mehr überfordert mit eigentlich der technologischen Entwicklung als die Jungen. Also manchmal erlebe ich auch, dass die Jungen dann schon wie so intuitiv kompetenter damit umgehen.
Genau, ich glaube, das sieht man ja auch auf dem Arbeitsmarkt und so weiter wird das immer mehr gesucht, diese digitale, intuitive Kompetenzen. Die merkt man dann total, wenn jemand Ü60 halt Probleme hat mit Computerbedienen oder so und dann ist man so, okay. Schwierig, sich da hineinzuversetzen. Aber ich bin auch froh, dass eben diese Tricks, weshalb das Smartphone so süchtig machen ist, auch bei den Eltern funktioniert. Vielleicht ist auch eine zeitliche Dimension relevant, aber hey, ja.
Du hast vorher gesagt, du bist ein bisschen verkältet, du hast jetzt oben aber noch ein Konzert. Ja. Du hast auch gesagt, du hast nur 55 Minuten Zeit Pause. Das heisst, ich würde sagen, wir schließen das ab mit unserer letzten Frage. Und die stellen wir jedem Gast. Was würdest du machen, wenn du jetzt 10 Millionen Schweizer Franken auf dem Konto hättest? Morgen überwiesen?
Tolle Frage. Ich überlege mir das oft. Ich weiß nicht, wenn es passiert hat.
Immer genau die 10 Millionen.
Das nächste Mal hebe ich mich ab. ich glaube, so im effektiven altruistischen Sinn würde ich es vielleicht teilweise anlegen. Vielleicht ein Teil an eine Stiftung in meinem Sinn. Wobei wahrscheinlich eine neue Stiftung gründen nicht viel Sinn macht. Ja. Ja, was mache ich mit so viel Geld? Ich glaube, ich werde total überfordert auf jeden Fall. Let's be real, ja. Hey, aber mal vielleicht schöne Ferien. Nicht so schlecht. Ist doch auch länger her, dass ich mir das mal gönnt habe. Genau. Was vielleicht das? He? Etwas für mich und noch etwas, dass es in Zukunft auch Sinn macht. Ja.
Hey, danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast.
Hey, merci euch.
Ja, wir haben unsere nächste Gästin gefunden. Wir waren unten im Kaffeehaus. Wir haben dich gerade da sitzen sehen. Aha. Stell dich mal vor, wer bist du?
Ich bin Deva. Ich bin 32 Jahre alt. Ich bin in Basel aufgewachsen. Ich arbeite momentan in einer Schule als Heilpädagogin. Und ich bin jetzt vorher gerade im Café gesessen, weil ich so ein bisschen für mich ab vom Schuss wohne. Es ist zwar schon noch in der Stadt, aber ich bin jetzt gerade in der Stadt gewesen und in einer Stunde treffe ich eine Freundin, aber ich habe jetzt keinen Bock daheim Und darum bin ich jetzt gerade so im Kaffee gesessen. Genau. Und warte noch, bis dann Zeit ist, um den Tee zu gehen.
Aber du bist in der Stadt Basel aufgewachsen, ja, und dann bewusst aufs Land, ab vom Schuss zu.
Nein, also ich wohne nicht auf dem Land. Ich wohne immer noch in der Stadt. Aber ich habe lange in Kleinbasel gewohnt. Halt gerade beim Matthäusplatz so. Und jetzt wohne ich hinten beim Kannenfeld, fast bei Allschwil. Und ja, für mich ist das ab vom Schuss. Es geht halt ein bisschen lang. Ich bin meistens mit dem Velo unterwegs, im Winter nicht. Und dann sind Verbindungen mega doof, am Sonntag sowieso. Und bis ich dann daheim bin, ja, ist 40 Minuten. Und genau.
Der Titel von dem Podcast ist "Was die Mitte bewegt", sozusagen.
Okay.
Okay. Deswegen die Frage, was bewegt dich so? Was beschäftigt dich?
Also ich habe mich ja schon unten angesprochen im Kaffee und ich habe also gedacht, hey, boah, es gibt mega viele Themen, die mich beschäftigen. Also ja, alles Mögliche. Hey, ich meine, klar, jetzt vom Arbeiten natürlich, wenn du mit Kind schaffst, wir haben manchmal Magenkreis oder so und Kinder erzählen natürlich, eben, du hast ja schon gesagt, vom Erdbeben erzählen jetzt viele Leute. Das merkt man auch in der Schule oder mit den Kindern oder Kindern, die dort irgendwie Verwandte haben oder von dort kommen. Was dann davon erzählen, ja, natürlich die aktuellen politischen Sachen, Ukraine-Konflikt, eben jetzt Erdbeben, ja.
Würdest du jetzt sagen, Kinder, siehst du, dass die anders mit so Neuigkeiten umgehen oder mit so drastischen Veränderungen und Krisen als Erwachsene? Verarbeiten die das schneller? Mhm. Können sie es erfassen?
Es ist natürlich auch sehr individuell. Es kommt natürlich dann auch immer darauf an, wie die Familie damit umgehen oder wie viele Kinder überhaupt mitbekommen. Aber man merkt schon, dass Kinder halt emotional sehr getroffen sind denn in der Schule. Und ich finde es auch immer schwierig oder ich finde es mega wichtig, dass man den Kindern auch dann den Raum lässt. Und es ist manchmal auch schwierig so, hey, man hat den Schulalltag und jetzt musst du eigentlich lernen. Und du merkst aber, hey, die Kinder sind mega mit dem beschäftigt. Ich finde es mega wichtig, dass man dann auch darauf eingeht. Und ja, man hört es so von den Kindern raus, wie viel sie erzählen, wie das auch daheim thematisiert wird. Genau. Aber auf jeden Fall, ich arbeite momentan in der 6. Klasse und es ist mega der schulische Druck. Das ist halt gerade dann der Übergang, oder? Ja, und das ist dann immer schwierig, so ein Gleichgewicht zu finden halt. Aber ich finde es super wichtig, dass es Platz hat, denn solche Themen, dass man die Kinder auch auffangen kann, weil, ja, weil sie mega beschäftigt.
Würdest du sagen, wir kriegen das gut hin, so als Gesellschaft, so einen Raum zu schaffen, wo Kinder sich gut entwickeln können, oder ist es eher schwierig?
Ich finde es schwierig. Also ich finde, ja, es ist ja eine riesige Diskussion, auch mit dem Schulsystem. Ich persönlich finde, es gibt extremen Druck momentan auf Kinder, so mit Leistungen. Wir haben auch ganz viele Kinder, die super gestresst sind, die Lernangst haben, Prüfungsangst haben. Und ja, ich finde das recht heftig. Ja, genau. Ich finde, es wird, also klar, es wird auch wieder immer wieder darauf hingewiesen, hey, dass das so ein Problemfeld ist oder dass man da etwas umstellen muss. Aber ich würde sagen, das ist noch nicht so ganz optimal überall oder überall in der Praxis. Genau.
Also würdest du jetzt sagen, wenn du ein Hauptproblem an der schulischen Entwicklung von Kindern oder am Schulsystem müsstest auswählen, dann war das der Druck, der auf Kinder ausgeübt wird?
Ja, das ist vielleicht ein Teil davon. Ich finde es schwierig, jetzt ein Hauptproblem rauszufassen. Es ist natürlich auch eine schwierige Aufgabe, mega viele unterschiedliche Kinder in einer Klasse zu unterrichten und denen gerecht zu werden. Das ist eine mega, mega schwierige Herausforderung. Ja, aber ich glaube schon, dass das mit dem Druck sicher auch eine Rolle spielt. Oder eben so ein bisschen emotionale Themen oder soziale Themen. Ja, kommt schon manchmal ein bisschen kurz oder wird halt weniger gewichtet, teilweise.
Und siehst du da eine Möglichkeit, das irgendwie zu verändern?
Also es wird ja eben, es wird sehr, sehr viel umgestellt, immer wieder im Schulsystem. Ich denke, da ist man auf jeden Fall dran. Ja, es gibt mega Umstellungen. Ich komme von der Sozialpädagogik her. Im Moment ist ja das gerade so ein bisschen abgebaut worden in der Schule, obwohl man es dann in anderen Orten wieder aufbaut. Aber ich fand das eigentlich sehr eine grosse Ressource, dass man eben eigentlich so Sozialpädagogik wieder mehr in die Schulen bringt. Wird ja auch immer wieder gemacht. Es gibt viele soziale Arbeiter und so, aber gleich, das ist sehr am Umstellen, da versucht man immer wieder Neues aus und das ist ja auch gut, aber ich glaube, das ist sehr ein wichtiger Punkt, sehr ein wichtiger Faktor, dass man dort viel investiert. Ja.
Nimmst du das auch so wahr, dass viele gesellschaftliche Probleme in die Schule wie hineingetragen werden, also dass Probleme in den Familien, die ja vielleicht früher, wo es noch eine stabile Kernfamilie oder so gab, dann vielleicht zu Hause ausgetragen wurden, dass die wie als Sozialisierungsaufgabe in die Schulen verlagert werden? Oder ist das eine Diskussion, die eigentlich nicht stimmt?
Doch, teilweise schon auch. Aber ich denke auch, dass es natürlich auch immer wieder einen grossen Druck gibt auf Familie allgemein. Also, wo auch unter anderem von der Schule dann herkommt, oder? Also, ich meine, es wird auch sehr stark eingefordert, dass die Eltern sollen die Kinder extrem unterstützen. Und für gewisse Eltern ist das viel einfacher und für gewisse ist es viel schwieriger. Gewisse sind eh viel näher am Schulsystem dran. Und ja, ich denke auf jeden Fall, es ist immer sehr wertvoll, wenn die Schule möglichst näher mit der Familie und Eltern zusammenarbeiten. Das ist immer eine grosse Ressource, aber auch dort gibt es teilweise Schwierigkeiten, wo es natürlich dann auch schon wieder viele Hilfssysteme gibt, wo dort helfen vermitteln oder zwischen Schule und Familie. Und das, denke ich, ist sehr, 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 sehr ein wichtiges Feld. Genau.
Das hast du gerade schon gesagt, so, es wird viel nachgebessert, so kleinteilig nachjustiert und so weiter. Stellen wir denn eigentlich so die richtige Frage irgendwie, also wenn wir es jetzt mal ganz groß auf der Metaebene anschauen, geht es ja auch so darum, vielleicht was für ein Menschenbild hat man, was möchte man eigentlich für den Kindern mit auf den Weg geben? Also diese ganz große Frage, hast du das Gefühl, sind wir auf einem guten Weg oder müsste man vielleicht einfach mal grundlegend irgendwie fragen, was wollen wir eigentlich mit unserer, was soll denn da am Ende eigentlich rauskommen irgendwie?
Ja, das ist natürlich eine sehr wichtige Frage, aber natürlich auch sehr schwierig, weil nur schon die ganze, also ich meine, das Schulsystem ist so groß, hat so viele Akteure und wenn man dort würde schon Umfrage machen, hey, was haben die eigentlich für ein Menschenbild, würde einfach sehr viel Verschiedenes rauskommen. Also man kann nicht einfach von einem Menschenbild ausgehen, aber es gibt solche, wo es unglaublich wichtig ist, wo die Bildung an oberster Stelle steht, und für andere, wo eben eher das Soziale steht. Also nur schon das ist natürlich schwierig, dass man da nur schon in der Praxis von den berufstätigen Leuten von einem Menschenbild kann ausgehen. Ja, von dem her, ich habe einfach das manchmal so den Eindruck, eben, dass so soziale Themen oder eben wenn es mit Kind nicht gut geht oder so, dass das manchmal teilweise vielleicht ein bisschen untergeht oder dass man das nicht so auffangen kann. Ich denke, das wäre sicher eine grosse Frage oder etwas, wo man hinschauen sollte, wie kann man das noch mehr auffangen, teilweise auch von der Schule aus. Genau.
Siehst du da auch im Ausland Beispiele, wie das andere Länder, andere Staaten vielleicht besser lösen? Gibt es da alles Mögliche am Projekt? Eben Noten abschaffen oder Social Service Dog oder noch mehr Druck, noch mehr Fächer.
Ich wüsste jetzt nicht so speziell ein Beispiel von anderen Ländern. Ich kenne mich da jetzt auch zu wenig aus von anderen Schulsystemen in anderen Ländern. Ich weiß, dass es in gewissen anderen Ländern viel stärkere Vernetzung gibt, wie zum Beispiel in der Schweiz, also zum Beispiel in Deutschland an gewissen Orten gibt es eine viel stärkere Vernetzung von Psychologie oder Psychologen, Schulen, Sozialarbeiter. Ich denke, das ist schon mal wichtig, wenn das mehr vernetzt ist. Ja, ich meine, also in Basel gibt es das natürlich auch. Also es ist ja nicht so, dass das alles überhaupt nicht funktioniert. Man ist einfach immer wieder am Ausprobieren. Und ich glaube, das ist auch einfach das Wichtige, dass man irgendwie Probleme erkennt. Und ich glaube, das wird schon auch gemacht. Also, ja.
Spannend, das ist heute irgendwie unser Thema, das mit den psychologischen Sachen. Wir haben davor zwei Gäste gehabt. Eine Psychiaterin und ein Medizinstudent, der Medizin machen möchte.
Ah, okay, lustig. Also beide heute? Oder?
Ja, beide heute. Also es scheint so ein bisschen das Thema heute zu sein. Ja. Aber es ist natürlich, also gerade wenn es um die Kinder geht, ja schon irgendwie, ja, ist nochmal krasser. Also ich glaube, was ja auch irgendwie so zu sein scheint, dass die gerade so mit kindlichem Burnout oder auch so gewisse Identitätsthemen, die ja gerade sehr stark oder präsent sind, Themen der Sexualität und so weiter, sind ja neue, oder nicht neue, aber es sind gerade präsente Themen, die ja auch irgendwie so gedeutet werden könnten, dass das eine Generation oder Generationen sind, die auf sich aufmerksam machen wollen, im Sinne von so, hey, wir haben hier eine Sache, die nicht berücksichtigt wird und wir würden da gerne mehr drüber sprechen.
Mhm. Also, aber du redest jetzt mehr auch von Jugendlichen, oder? Also
ja,
so
ja,
Leute. Ja, 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 klar.
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Und da sehe ich ich so das Gefühl, wenn ich jetzt an meine Schulzeit zurückdenke, dann sind da jetzt nicht viele Räume gewesen, wo man solche Sachen verhandeln hätte können, irgendwie, wenn man da, ja.
Ja, klar, also ich finde natürlich auch, ich finde jetzt, ich meine, in den letzten Jahren hat es ja auch mega krasse Brüche gegeben, finde ich, wie Jugendliche oder wie Kinder aufwachsen. Ich meine, durch die ganze Digitalisierung, ich finde, das ist so ein krass anderes Aufwachsen.
Pandemie dazu noch.
Und ja, ja, Pandemie, ja, genau, oder einfach halt, wo du schon als Kind halt ein Handy hast oder ein Tablet und schon einfach mit sehr erwachsenen Themen schon sehr früh in Kontakt kommst. Und ich glaube eben, dass es einfach sehr wichtig ist, das aufzufangen oder sich auch zu überlegen als Erwachsene, wie gehen wir mit dem um? Oder einfach zu sehen, hey, wie wachsen unsere Kinder eigentlich auf? Und da auch ein bisschen anzuschauen.
Und wenn du jetzt so in deine Praxis schaust in den letzten Jahren, was sind so die Themen, die von den Kindern so kommen? Also was würdest du sagen, wenn du so ein, so gibt es irgendwie eine Tendenz, irgendwie was viel kommt, wo du jetzt sagst, okay, wow, das habe ich jetzt richtig wahrgenommen, dass das immer wieder kommt irgendwie?
Also natürlich Themen, die es bei uns auch schon gegeben hat, wie so Freundschaften oder dazugehören oder gemobbt zu werden oder so. Aber dann natürlich auch Sachen eben mit der Digitalisierung, so die ganzen Trends, also das sind wirklich schon 8-jährige Kinder oder Erstklässler, die einfach die ganzen TikToks schauen und mega viele Trends mitbekommen oder darum auch irgendwelche globalen Themen mitbekommen, politisch, die wir jetzt vielleicht noch nicht mitbekommen hätten, so als 8-Jähriges. Genau, das sind, ja, eben, ich finde, sie kommen einfach viel früher schon mit sehr erwachsenen Themen in Kontakt. Das nicht nur muss negativ sein, aber halt auch, eben, so die ganzen Krisen, denke ich, sind ihnen dann auch präsenter irgendwo.
Wenn du jetzt die ganze Entwicklung anschaust, schon besprochen hast, was waren für dich denn Eigenschaften oder Kompetenzen, die du wichtig findest, dass das die Kinder mitbekommen, die neue Generation oder auch wir uns auch noch beibringen sollten?
Also ich denke, etwas, was einfach wichtig war, ist so auch das Miteinander, das wir haben oder auch wie gehe ich mit Menschen um oder eben es auch wichtig ist, Menschen, die vielleicht nicht so mitkommen oder die vielleicht, sage ich jetzt mal, auf den schulischen Kontext bezogen, schulisch nicht so mitkommen, in der Klasse auffallen, wegen was auch immer. Aber das sollten wir auch als Gesellschaft vorleben, oder? Wenn es jemandem nicht so gut geht oder am Rand von der Gesellschaft lebt, dass man die Menschen auffängt und die Menschen unterstützt. Und dass, wenn man in einer Gruppe agiert, dass es wichtig ist, dass man auch Mitgefühl hat oder ein Gefühl hat oder ein Gespür hat für alle von der Gruppe und möglichst versucht, alle zu integrieren. Und ich glaube, das ist auch etwas, was nicht immer von der Gesellschaft vorgelebt wird. Und das ist auch ein grosses Thema, denke ich, in den Klassen.
Also Solidarität.
Ja. Solidarität, genau, soziale Gefüge oder... Klar, eben, es ist auch mit dem ganzen Schuldruck ist noch schon schwierig, manchmal können bei sich zu bleiben und schauen, dass einem selber gut geht. Darum ist dann amigs auch viel verlangt, dass man es schon auf den Nächsten schaut, sozusagen, natürlich. Aber ich denke, das ist wichtig, dass man für sich selber gut schauen kann oder spüren und auch für die Mitmenschen. Ja. Also eben dann die Mitschüler in der Klasse.
Ja. Ja, dann kommen wir zur letzten Frage. Du darfst dir einmal vorstellen, dass du 10 Millionen Schweizer Franken auf dein Konto überwiesen bekommst. Was würdest du damit machen?
Also ich würde es spenden, auf jeden Fall. Irgendwo.
Alles?
Ziemlich alles, ja, ich glaube schon. Also ja, ziemlich alles. Oder ja, irgendwelche Projekte unterstützen, auf jeden Fall. Also mir persönlich war es unwohl mit so viel Geld. Ja.
Vielen
genau.
Dank.
Danke für
die Zeit. Dankeschön. Danke. Cool.